Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Es ist die Episode 43. Heute ist der 18. Dezember. Bald ist Weihnachten. Der Landtag tagt noch mehr oder weniger fröhlich. Das heißt, ich habe Henning Höhne zu Gast, unseren Fraktionsvorsitzenden. Herzlich willkommen.
Hi Marcel.
Wie geht's dir?
Ja, die Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber grundsätzlich geht's mir gut.
Ja, bei allem Respekt, Bester, deine Stimme ist angeschlagen als die FDP. Aber schon der Einstieg musste jetzt.
Ja. Ich habe im Büro auch schon den alten Karlauer gemacht. Ich wäre auf der Suche nach meiner Zweitstimme.
Ich hoffe, so hast du sie gefunden. Wir brauchen sie demnächst wieder. Weil die FDP auch wieder nach vorne bringen.
Ja.
Gut. Es gab auch.
So, das war's für den Podcast.
Es gab auch ernste Themen in dieser Woche. Wir sind ja kein Spaß-Podcast hier wie bei Gemischtes Hack. Aber wir sind quasi ähnlich wie Gemischtes Hack, nur in unserer Branche der erfolgreichste Podcast in ganz Nordrhein-Westfalen, wenn es um das Thema Politik aus dem Landtag geht. Und deswegen wollen wir jetzt starten mit dem, was das Königsrecht des Parlaments ist, nämlich das Haushaltsrecht. Und dann gibt es in der dritten Lesung die sogenannte Elefantenrunde. Elefanten nicht, weil alle ganz groß und schwer sind, sondern weil die...
Ja.
Ich mache alles möglich. Sondern weil die Fraktionsvorsitzenden und der Ministerpräsident in die Debatte gehen und sich über den Haushalt des nächsten Jahres austauschen, eine Generaldebatte führen. Du warst dieses Jahr wieder für uns in der Debatte dabei. Ich will gar nicht zu viel verraten. Sag doch mal kurz, wie war es für dich?
Na, ich muss erstmal, du hast ja gerade gesagt, die Fraktionsvorsitzenden und der Ministerpräsident unterhalten sich über den Haushalt. Ich würde das gerne einschränken wollen und dir ein bisschen widersprechen. Die Fraktionsvorsitzenden haben sich über den Haushalt unterhalten. Der Ministerpräsident hat auch gesprochen, aber nicht zum Haushalt und nicht zur Debatte, sondern der hat das gemacht, was er am besten kann. So getan, als hätte er mit der ganzen Politik hier gar nichts zu tun, als würde er über den Dingen schweben hat so ein bisschen so Allgemeinplätze, ja, also NRW stünde für Kooperation statt Konfrontation, für Miteinander statt Gegeneinander, also nichts davon ist falsch, aber auch nichts davon ist auch nur irgendwie konkret ich habe gestern ja zu dir im Plenum gesagt, also Loriots Bundestagsrede war greifbarer im Vergleich dazu. Das ist seine Masche und ich finde es, erst stimmt es natürlich nicht. Natürlich hat der Ministerpräsident mit dem Alltag der Menschen, mit der Tagespolitik hier was zu tun, auch wenn er nicht so tut. Ich finde es insofern dramatisch, weil wir ja auch in dieser Debatte über zahlreiche Probleme und Herausforderungen im Land gesprochen haben. Was ist denn bei der offenen Ganztagsbetreuung in Schulen? Was ist denn mit fehlenden Kita-Plätzen? Was ist denn mit der wirtschaftlichen Entwicklung, wo NRW hinterherhinkt, unterm Bundesdurchschnitt, 3 Jahre Rezession? So eine Haushaltsdebatte ist eben auch immer eine Generaldebatte nochmal insgesamt zur Politik, zum Jahresabschluss. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich nochmal auf unsere Schwerpunkte hingewiesen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es eine auch bemerkenswerte Debatte. Ich kann ja jedem nur empfehlen, sich mal unsere Accounts anzugucken, TikTok, Instagram und Co., um da vielleicht nochmal Ausschnitte von dir aus der Rede mitzuerleben, weil waren zumindest auch schöne Vergleiche drin. Du hattest ja den Ministerpräsident, glaube ich, mit dem englischen König verglichen.
Genau aus dieser Überlegung heraus. Also immer zum Opening of Parliament kommt ja der britische König ins Parlament und hält da eine Regierungserklärung, aber er liest ja da nur die Regierungserklärung vor der demokratisch gewählten Regierung, aber weil das ja eine, es ist ja His Majesty's Government, in einer Regierung in seinem Namen. Und die liest er eben so vor, wie man etwas vorliest, wenn man das von anderen aufgeschrieben bekommen hat und eigentlich nichts mit dem Alltag dann zu tun hat. Da ist es auch richtig so, aber wenn man sich in einem deutschen Parlament daran erinnert fühlt, nachdem der Ministerpräsident gesprochen hat, dann ist es ein Problem und darum... Darum habe ich den Ministerpräsidenten gestern mit dem britischen König verglichen.
Ja.
zumindest was diese Art und Weise der Rede angeht. Ja, das
hat für Erheiterung gesorgt und wahrscheinlich war der Vergleich auch gar nicht so falsch.
Ja, es darf ja auch mal ein bisschen unterhaltsam sein. Ich mag das ja, wenn so Plenarsitzungen, vielleicht auch für die Zuhörer, also Plenarsitzungen, weil ja auch, oder auch Besuchergruppen, die dann häufig so fragen, so, und warum wird da so viel dazwischen gerufen? Das ist doch unhöflich, man muss sich zuhören. Und ja, klar, man muss sich natürlich zuhören. Aber es gibt ja eben sehr unterschiedliche Parlamentstraditionen weltweit und in deutschen Parlamenten sind eben Zwischenrufe nicht erlaubt, aber sie sind eben auch nicht so richtig verboten, zumindest in einem gewissen Rahmen nicht. Und ich finde, das gehört auch dazu zu einer lebhaften Debatte. Und mir macht das auf jeden Fall immer mehr Spaß, wenn ein bisschen was los ist im Plenum. Ein bisschen Unruhe, ein bisschen Widerspruch aus den Reihen dann der anderen Fraktionen. Ich finde, damit muss ein Redner dann umgehen und das schärft ja dann auch die eigenen Argumente. Ist auf jeden Fall allemal besser als solche Debatten, soll es ja auch geben, ja, wo dann 5 Redner hintereinander weg irgendwie was vortragen, was sie vorbereitet haben. Keiner geht auf den anderen ein und am Ende gehen alle wieder nach Hause. Das muss es ja nur auch nicht sein. Also insofern, da war ein bisschen was los gestern in der Haushaltsdebatte. Das ist aber immer so und das ist richtig so. Und also ich sag mal, wir haben auf ein paar Dinge eben auch hingewiesen. Ja, also CDU und Grüne behaupten, sie sparen nicht bei Bildung. Das hätte für sie Priorität. Natürlich gibt NRW unter den Bundesländern in absoluten Zahlen am meisten für Bildung aus.
Ja, größte Bundesland.
Die Landesregierung zieht sich jetzt auch immer darauf zurück und sagt, ja, auch in Relation zum Haushalt, x% vom Gesamthaushalt geben wir für Bildung aus, da seien sie Spitzenreiter. Das mag alle sein, aber was ist denn, wenn ich mir mal den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin angucke? Pro Grundschüler gibt das Land Nordrhein-Westfalen mit am wenigsten aus im Ländervergleich. Bei den allgemeinbildenden Schulen, hat die INSM berechnet, sind wir auf Platz 14 von 16 Bundesländern bei der Frage der Bildungsausgaben pro Bildungsteilnehmer. Und am Ende kommt es ja darauf an. Also es kommt ja darauf an, wie viel Geld investiere ich eigentlich in jede Schülerin, in jeden Schüler, weil das ja dann am Ende ankommen muss in guten Gebäuden, in einer guten Schüler-Lehrer-Relation und so weiter und so fort. Und da flüchtet sich diese Landesregierung dann immer in die eine Statistik, die ihr passt. Aber gerade die Statistiken, wo es so um das Individuum geht, da machen die einen großen Bogen drum. Und dann, finde ich, muss man immer politisch besonders gut aufpassen. Und nehmen wir mal die Universitäten. 120 Millionen Euro werden bei der Grundfinanzierung der Unis gekürzt. Das sind 3-4% pro Uni in der Grundfinanzierung. Klingt erstmal wenig. Es ist aber sehr viel, weil diese 3-4% vom Gesamtetat, die müssen die aus einem sehr kleinen Anteil ihrer Ausgaben herauskürzen, weil der allergrößte Teil der Uni, der Ausgaben einer solchen Universität, die stehen ja fest. Das sind ja auch also rechtlich verbindlich. Die können nicht betriebsbedingte Kündigungen aussprechen, die können nicht Professoren entlassen. Aber ich sag mal, das machen die dann. Dadurch, dass befristete Verträge auslaufen, dass Renovierungen zurückgestellt werden und so. Also, die müssen das aus einem sehr kleinen Bereich herausholen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Qualität von Bildung hier in diesem Land. Und da wird eben keine Priorität gesetzt. Stattdessen bekommt die grüne Wirtschaftsministerin Mona Neubauer zum Beispiel in dem Titel Zuschüsse für private Investitionen, der wächst von 170 auf 260 Millionen Euro, also 90 Millionen Euro mehr, über eine Viertelmilliarde Euro. Und aus dem Haushalt wissen wir, diese Viertelmilliarde Euro soll an nur 5 Unternehmen gehen, für 5 grüne Prestigeprojekte, während kleine, mittlere Unternehmen, Mittelstand, Familienunternehmen, Handwerk, während die in die Röhre gucken. Und über solche Prioritäten muss man eben streiten in der Haushaltsdebatte. Ich halte das für falsch, das wäre mit einer FDP-Regierung so nicht passiert, dass Handwerk und Mittelstand eh nicht Röhre gucken und ein paar wenige große Unternehmen dann vom Staat gepampert werden. Es wäre mit der FDP nicht passiert, dass man bei der Kindergartenfinanzierung so einen mageren Inflationsausgleich macht, aber ansonsten, wie wir mittlerweile wissen, 5 Jahre, eine ganze Legislatur, nichts passiert in diesem Bereich. Völlig blank sind die da, völlig unfähig. Und das hat Auswirkungen mit dem Alltag der Menschen. Da kann Hendrik Wüst noch so oft Orden verleihen, schicke Reisen nach Los Angeles unternehmen oder hier Reden halten, mit denen er so tut, als hätte er mit all dem nichts zu tun. Er ist verantwortlich, CDU und Grüne sind dafür verantwortlich und man könnte sehr viel mehr rausholen diesem Haushalt.
Absolut, ich finde, das ist klar gemacht. Ich würde euch wirklich jedem empfehlen, mal die Reden sich anzuschauen, eigenes Bild davon zu machen. Bemerkenswert ist ja bei dieser Regierung, du hast das gestern ja auch nochmal angesprochen, dass eine der größten Demonstrationen der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, hier stattgefunden hat, zum Thema Kürzungen im Sozialbereich, in Kitas und so weiter, und dass da nichts passiert. Und jetzt auch beim Thema Hochschule ja immer wieder Demonstrationen stattfinden, dass diese Regierung vollkommen beratungsresistent ist.
Ja, und vor allem sind du sprichst ja die Demo an letztes Jahr, 32.000 Menschen auf der Rheinwiese, gegenüber hier auf der anderen Rheinseite und die stellen sich hier ins Plenum immer hin und dann sagen die mir, ja, ist ja alles nur Gemecker der Opposition, das ist alles super und so und dann Also die treten so auf, als seien alle zu doof im Land, ja, als tun so, als würden die alles richtig machen und als seien alle anderen Menschen nur zu doof, das zu verstehen, was sie für segensvolle, heilvolle Arbeit hier leisten. Und als sei das alles nur die Opposition, die das alles schlecht reden würde. Aber wenn meine Politik dazu führt, dass es die größte Demo, was die Teilnehmer angeht, die größte Demo in der Geschichte der Landespolitik gibt, dann muss ich ja mal bei mir selber anfangen. Ja, also das ist also dieser alte Witz, so, ja, so da fährt ein Autofahrer und im Radio kommt die Durchsage, die Warnung, Achtung, da gibt es einen Falschfahrer und der Typ sagt, einer, hier sind ja hunderte Falschfahrer. Ja, also das ist diese Landesregierung mittlerweile. Die sind kurz vor Ende angekommen. Und das ist schade, weil viele Chancen einfach liegen bleiben. Kommen immer wieder zurück auf das Thema Bildung, insbesondere beim Thema Bildung. Das treibt mich, das treibt uns besonders um. Und der Streit wird weitergehen, auch um das Thema Haushalt, auch jetzt um die entsprechenden Kürzungen. Den Punkt vielleicht, also ich meine, die haben, ja, weil das einfach, also die wollten bei den Universitäten ursprünglich, ich glaube, es waren 250 Millionen Euro kürzen. Naja. Dann waren es 150 Millionen Euro und jetzt sind es am Ende 120 Millionen Euro geworden. Und als diese Kürzung von 150 auf 120 Millionen Euro reduziert wurde, haben CDU und Grüne selber über ihre Social-Media-Kanäle kommuniziert, 30 Millionen mehr für Universitäten.
Das ist Wahnsinn, ne?
Also ich meine, für wie doof halten die Leute eigentlich? Die kommen erst und sagen, ja, wir hätten ja viel mehr kürzen können. Jetzt seid mal dankbar, dass wir nur ein bisschen kürzen. Das ist schon eine besondere Art und Weise, die Realität wahrzunehmen. Aber wir werden den Finger weiter in die Wunde legen.
Auf jeden Fall. Und das Spannende ist, was gestern auch beschlossen wurde, nach vielen, vielen Jahren Debatte und Diskussionen ist die Verfassung geändert worden. Es passiert ja nicht alle Tage, dass ein Parlament eine Verfassung ändert. 300.000 junge Leute zwischen 16, die dann 16 sind, dürfen bei der nächsten Landtagswahl mit abstimmen. Das ist ja schon hochspannend, auch was hinter so ein Wahlergebnis angeht, aber auch was so eine Debatte von gerade angeht, wenn es über Bildung, Hochschulfinanzierung und Ähnliches geht. Was glaubst du denn, was das mit dem Land macht? Wird sich das substanziell auf Wahlergebnisse verändern? Glaubst du, dass junge Leute sich viel mehr für Politik interessieren? Oder glaubst du, es ist einfach nur eine Chance? Wie nimmst du diese ganze Diskussion wahr? Ist eine Sache, die Grünen sich so auf die Fahne schreiben, was ich teilweise schon frech finde, weil wir schon vor 10 Jahren ungefähr ja über dieses Thema ja auch sehr intensiv gesprochen haben und damals der Rot-Grün-Koalition ja sogar Angebote gemacht haben, das zu ändern. Das damals von den Grünen abgelehnt wurde, weil das Gesamtpaket ihnen nicht gepasst hatte.
Ja, in der Verfassungskommission vorletzte Legislatur, das stimmt, kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Damals haben Rot-Grün haben das verhindert, weil die Besonderheit eben war, dass das Wahlalter in Nordrhein-Westfalen in der Landesverfassung
eins der wenigen Bundesländer, wo das hier ist.
Sonst, also die Frage, wie alt muss ich sein, um zu wählen, das steht sonst in den normalen Wahlgesetzen. Wir haben es jetzt ja aber auch bewusst in der Verfassung gelassen. Und in der Tat, bei uns steht seit vielen Jahren in dem Wahlprogramm bei der FDP, wir wollen das Wahlalter mit 16. Bei der Kommunalwahl gibt's das, jetzt auch bei der nächsten Landtagswahl. Ich habe eine ganz klare Erwartungshaltung an alle, die Politik machen. Wenn es um Wahlrecht geht, erwarte ich von jedem anständigen Demokraten, dass er Entscheidungen trifft, nicht durch die Brille, was nützt mir, sondern durch sich einfach nur die Frage stellt, was ist eigentlich richtig. Und ich finde es richtig, jungen Menschen mehr zuzutrauen. Das tun wir an ganz vielen Stellen setzen Fristen früher an. Man darf früher Auto fahren, als das noch vor 10, 20 Jahren so der Fall war. Bei den Kommunalwahlen kann man früher wählen. Wir trauen jungen Menschen auch, jetzt ist es an vielen Stellen wieder zurückgegangen, aber ich sag mal auch mit G8 haben wir auch 17-Jährige haben Abi gemacht und danach sind sie ins Leben gestartet. Ganz viele Schüler, nicht vom Gymnasium kommen, sind mit 15, 16 fertig mit der Schule, starten ins Berufsleben, zahlen Steuern und Sozialabgaben. Und wenn ich das sehe bei jungen Menschen, dann finde ich, dann darf und muss ich ihnen auch zutrauen, auch eine Wahlentscheidung zu treffen. Aber klar, ich finde, das muss natürlich durch die Schulen auch vorbereitet und begleitet werden. Aber das war jetzt ein Gemeinschaftsprojekt von CDU, SPD, Grünen und FDP. Es war jetzt nur so möglich, weil wir das alle zusammen gemacht haben. Und das war jetzt ja auch eins der letzten Zeitfenster, denn die nächste Landtagswahl ist ja im Frühjahr 2027. Das fühlt sich einerseits weit weg an. Aber die Wahlgesetze und die ganzen Vorbereitungen, die laufen eben am nächsten Frühjahr schon. Wahlkreise zu überprüfen bei den Bevölkerungszahlen, hat sich da was verändert und so. Also will jetzt gar nicht zu technisch werden, aber das war jetzt notwendig, dass wir diese Entscheidung treffen. Sonst hätte man es für die nächste Wahl quasi nicht mehr richtig umsetzen können. Und ich freue mich, dass wir da mit unserem Beitrag zugeleistet haben, dass ein Punkt umgesetzt wurde, der jungen Menschen mehr zutraut. Und was unserem Wahlprogramm eins zu eins entspricht.
Ich bin auch gespannt. Nicht nur, dass es junge Leute befähigt und auch ihnen Perspektiven gibt, selber für ihr Leben zu entscheiden, wo die Reise hingeht, sondern für uns ja auch Chancen gibt, viele Wählerinnen und Wähler, junge Leute abzuholen mit unseren Positionen. Also hat ja wechselseitige Chancen.
Absolut.
Ich will zum Abschluss, wir haben ja gesagt, wir machen heute eine kurze Sache. Viele sind im Weihnachtsstress, die haben jetzt eh keine Lust, zweistündigen Podcast, den wir sonst immer so machen, zu hören, sondern die wollen... Ja, ein Aufregerthema, damit der Henning hier auch nochmal in Emotionen kommt, platzieren. Und zwar habe ich gerade eben gelesen, eine, wie ich finde, sehr unterhaltsame Forderung von Grünen und Linken im Deutschen Bundestag, dass wenn ein Feiertag, also beispielsweise der 3. Oktober oder der 1. Mai, auf ein Wochenende fällt, dass man das anschließend in der Woche danach holen könnte. Jetzt frage ich mal den Freien Demokraten, der für Leistung zuständig ist. Das ist so eine Sache, mit der man sich wunderbar beliebt machen kann bei den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land.
Tja. Also erstmal, nachdem man auch letzte Tage in der Zeitung lesen konnte, dass die Abgeordneten der Linkspartei im Deutschen Bundestag am häufigsten fehlen freitags.
Ein Stimme dabei ein böses Ding.
Genau, ja, also die machen schon 4-Tage-Woche.
Ist nur konsequent, sie fordern es ja auch.
Sie fordern es ja auch, dann sollen sie aber bitte auch 20% ihres Gehalts wieder abgeben. Ach nee, also ich meine, sorry Leute, aber wir sind das Land mit, ja, unter den Industrieländern, wir sind eh schon nicht mehr wettbewerbsfähig und es ist alles schön, ich gönne jedem alles, aber zu glauben, dass wir auch in 20 Jahren noch ein reiches Industrieland sind und unseren Wohlstand vermehren können und technologischen Fortschritt irgendwie erarbeiten, wenn wir weiterhin das Land sind mit den meisten Urlaubstagen, mit den meisten Krankheitstagen und den meisten Feiertagen, das wird schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Ich finde ja bei den Feiertagen mal hast du Glück, mal hast du Pech. Dafür kommt ja auch dann mal wieder der 1. Mai schön auf den Donnerstag und dann machst du dir ein langes Wochenende draus, sei jedem gegönnt. Es gibt andere Länder, das weiß ich, wo du dann, wenn ein Feiertag auf dem Wochenende fällt, wo der dann am nächsten Werktag nachgeholt wird. Man möge aber mal bitte gucken, wie viele Feiertage haben diese Länder dann insgesamt, so im Vergleich zu uns. Und von daher, liebe Leute, also wir müssen in diesem Land darüber sprechen, wie wir Anreize setzen können, mehr zu arbeiten, mehr ranzuklotzen, sich auf den Hosenboden zu setzen. Jeder, der jetzt darüber diskutiert, wie wir denn alle gemeinsam noch einfach ein bisschen weniger leisten können, der leistet einen ganz konkreten Beitrag zum weiteren wirtschaftlichen Abstieg dieses Landes. Insofern schönen Gruß an Linke und Grüne. Dann könnte man im Bundestag ja freitags drüber abstimmen lassen, dann ist von den Linken keiner da und kriegt es gar nicht mit.
Ja, das ist nochmal ein Vorschlag. Wir schicken die Botschaft nach Berlin. Auf jeden Fall, es gibt auch da einen guten Kompromiss, wie es mit Demokraten möglich ist. Weihnachten fällt dieses Jahr unter die Woche. Wir brauchen gar nicht die Diskussion zu führen. Das können wir nächste Woche so machen. Ja, das war heute ein kurzer Abriss über das, was diese Woche im Landtag von Nordrhein-Westfalen uns sehr stark beschäftigt hat. Ich fand, es war eine spannende Plenarwoche. Jetzt in den letzten Tagen geht es natürlich nochmal darum, die letzten Sachen vor der Weihnachtspause in Angriff zu nehmen. Ich glaube, an dieser Stelle können wir beide auf jeden Fall unseren Zuhörern und Zuhörern nicht nur ein gesegnetes und schönes Weihnachtsfest wünschen und viel Erholung, sondern natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich kann das, glaube ich, für die FDP sagen, oder sagst du vielleicht sogar besser mal, ab nächstem Jahr wird dann nochmal richtig durchgestartet, damit mehr liberale Politik Deutschland in Nordrhein-Westfalen stattfindet. Aber du hast das Schlusswort, das muss der Erfolg.
Ja, also machen. Absolut. Erstmal Marcel, vielen Dank für dieses Jahr und die gemeinsamen Podcast-Gespräche. Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt uns treu. Und was bleibt einem kurz vor Weihnachten zu sagen? Vielen herzlichen Dank. Frohe, gesegnete Weihnachten. Kommt gut in ein gesundes und glückliches Jahr 2026. Wir sehen uns.